Rheuma trifft die meisten erst im Alter. Für unseren heutigen Gast jedoch kam die Diagnose mitten im Leben, mit 21 Jahren. Es folgte ein langer Weg vom Verdrängen über medizinische Odysseen hin zu einer neuen Normalität mit der Krankheit. Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Christina Grohn.
Hallo Katja, ich freue mich richtig, dass wir uns heute wiedersehen und naja, wir fangen mal an. Du sagst immer, das ist ein Geplänkel, aber ich finde das sehr wichtig, dass man auch so unserem Leben ein bisschen folgt hier. Also es heißt ja immerhin Lebensverläufe und Sprünge ins Wasser. Hast du irgendwas Sprungartiges erlebt oder irgendwas, was dir so einen Freudensprung oder einen Angstsprung bereitet hat?
In der Tat gab es bei mir einen kleinen inneren Freudensprung, der hing mit dem Sprung eines kleinen Mädchens vom Startblock zusammen. Du weißt ja, dass ich am Donnerstag in meiner Freizeit ehrenamtlich als Rettungsschwimmerin bei Seepferdchenkursen mithelfe. Und ein kleines Mädchen, was ich schon eine Weile begleite, hat gestern dann nicht nur den Sprung gemacht, sondern ist die Bahn geschwommen, hat die Ringe getaucht, die Wasserregeln aufgesagt, sodass ich ihr dann gestern das Seepferdchen überreichen konnte. Und das war schon ein ganz schöner Moment, wo man sich so freut, wenn man auch sowas begleitet hat.
Oh, und haben die Eltern dann geklatscht?
Na, die sind ja nicht dabei, aber die war, freute sich total drauf, dass sie, es gibt ja dann diesen Aufnäher, dass sie ihn dann den Eltern gleich zeigen kann.
Das erinnere ich noch bestens aus meiner Jugend. Ja, ich habe
meine
Freizeit.
Aber erzähl mal von dir.
Ja, ich habe meine Freizeit, wenn du das mit deiner Freizeit sozusagen anmoderierst, dann moderiere ich das auch mit meiner Freizeit an. Ich habe mich ja in meiner Freizeit sehr über die letzten Monate stark gemacht, dass eine Enquete-Kommission eingesetzt wird zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Jetzt nicht, indem man den Stinkefinger zeigt und sagt, alles ist schlecht. Aber durchaus, das und das haben wir gelernt, auch von anderen Ländern. Da und da war es vielleicht nicht so, wie man es hätte machen können. Aber hauptsächlich mit dem Blick natürlich auf zukünftige ähnliche Situationen. Und von da habe ich mich sehr gefreut, dass während eines Treffens, welches ich jetzt die letzten zwei Tage im Wissenschaftsrat in Fulda hatte, dann der Nachrichtenticker sagte, dass diese Enquete-Kommission eingesetzt wird. Das war auch so ein kleiner innerer Freudensprung, den ich aber nach außen hin auf Luft gegeben habe.
Das war, herzlichen Glückwunsch.
Also das kann ich zu dir auch sagen. Ich möchte das gar nicht irgendwie miteinander verglichen haben. Wir freuen uns heute extrem auf Christina. Wer hinter Christina steckt, wird jetzt Katja ein kleines bisschen einleiten.
Wir sprechen ja oft in dieser Podcast-Reihe über Sprünge ins Wasser. Sprünge, die mit Freude in Angriff genommen werden. Sprünge, die man sich vielleicht nicht ausgesucht hat, aber die haben dann doch ganz überraschend Schönes bescheren. Ich glaube, man kann vorab so viel sagen. Unser heutiger Gast, Christina Grohn, hätte sich diesen Sprung auf keinen Fall ausgesucht und gerne darauf verzichtet. Es geht vielleicht auch weniger um einen Sprung als ein Gestoßenwerden ins Wasser, nämlich um die Diagnose einer Krankheit. Christina, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und vielleicht magst du selber von dieser entscheidenden Diagnose uns erzählen.
Ich danke, bevor du erzählst, auch extrem, weil du auch nicht in Berlin wohnst und extra angereist bist. Das finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Genau, also mein Sprung, beziehungsweise ja gestoßen werden, geschubst werden, passt tatsächlich ein bisschen besser, war, dass ich mit 21 Jahren die Diagnose einer rheumatoiden Arthritis bekommen habe. Und ja, fortan mein Leben sich sehr verändert hat, beziehungsweise auch zu der Zeit eben ja alles sehr durcheinander gebracht hat. Es war eine sehr, sehr verrückte Zeit, weil ich zu der Zeit auch einen gebrochenen Fuß hatte, als ich meinen ersten Rheumaschub bekommen habe und im Grunde der ganze Körper irgendwie nicht mehr das gemacht hat, was er machen sollte und das nichts war, was man mit 21 Jahren irgendwie so vom Leben erwartet hat. So.
Du hast ja gerade noch mal dein Alter wiederholt, 21. Du warst damals gerade in deinem Studium drin und hast eine Diagnose bekommen, die man ja eher so denkt, okay, das ist was spät, im tiefen Rentenalter muss man sich so in Sachen vielleicht stellen.
Wenn man sich dem überhaupt Gedanken macht. Also ich habe mir mit 21 jetzt nicht da direkt Gedanken gemacht, sondern war voll im Leben, Party, Studium und so. Das warst du ja wahrscheinlich auch. Also
total.
Du hast Abi gemacht, dann hast du, was hast du denn studiert?
Psychologie.
Psychologie.
Genau. Und war dann, ich weiß gar nicht, in welchem Semester ich war, aber ich war so anderthalb Jahre, glaube ich, gerade dabei. Und genau, dann brach erstmal der Fuß durch und dann,
ohne Grund?
Das war ein Ermüdungsbruch tatsächlich, also tatsächlich ohne Grund. Man sagte mir damals, das ist eigentlich etwas, was ExtremsportlerInnen oder Menschen bei der Bundeswehr bekommen oder bei der Armee, die ganz, ganz lange marschieren. So bin ich jetzt nicht. Aber der ist im Grunde einfach durchgebrochen. Genau. Und damit bin ich auch ein bisschen rumgelaufen.
Lass uns noch mal ganz kurz anhalten und ein bisschen in deinem Leben biografisch zurückgehen, weil mit 21, da hat es ja schon mal eine Schulzeit, eine Jugend. Hat sich was angedeutet oder kam das komplett aus heiterem Himmel? Wie ist da so deine Jugend verlaufen?
Genau, also es war so, dass diese potenzielle Diagnose immer im Raum stand. Also mal so namentlich, also als dann sogenannte juvenile Arthritis, also quasi mit Beginn im Kindesalter. Aber es war auch irgendwie immer klar, dass mein Immunsystem nicht so gut funktioniert wie das anderer Kinder. Ich war immer wieder krank, mir sämtliche Sachen irgendwie eingefangen. Und dank meiner Kinderärztin, die da sehr fit war, hatten wir dann Kontakt zu einem Kinderrheumatologen und der war da wirklich, also der hatte da einen guten Blick drauf und hat immer wieder alles überprüft. Aber wie bei jeder anderen Diagnose braucht man auch bei rheumatoider Arthritis Diagnosekriterien. Die müssen ausreichend sein, damit die Diagnose erfüllt ist. Und ich war immer ganz knapp an der Grenze. Also ich hatte dann zum Beispiel auffällige Blutwerte, aber nicht genug entzündete Gelenke. Man braucht dann irgendwie eine bestimmte Mindestzahl. Und es hat halt nie gereicht. Und er sagte immer relativ deutlich, du hast diese Disposition und du wirst sehr wahrscheinlich an Rheuma erkranken. Die Frage ist nicht, ob du es bekommst, sondern wann. Und ich glaube, meine Jugend, das junge Alter hat mich da auch geschützt, dass ich das nicht immer so auf dem Schirm hatte. Ich bin jetzt nicht jeden Morgen aufgestanden und habe gedacht, na, ist es jetzt soweit? Aber als dann nach diesem Fußbruch der ganze Körper plötzlich wehtat, dann habe ich schon irgendwie gedacht, okay, das könnte es jetzt sein.
Und wenn du diese Werte erreicht hättest, ja, diese Grenzwerte, hätte man da dann präventiv irgendwie eingreifen können früher, sodass es dann nicht gleich zu dem heftigen Ausbruch gekommen wäre?
Also dann wäre vielleicht der Ausbruch einfach früher gewesen. Also man hätte dann früher Medikamente gegeben wahrscheinlich. Und ich glaube, da läuft jetzt gerade auch die Forschung an. Da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass es so ist, dass jetzt auch getestet wird, ob man in solchen Fällen schon Medikamente geben kann, um damit im Grunde die Prognose zu verbessern. Boah, es ist schwer zu sagen. Also könnte schon sein, dass das hilfreich gewesen wäre. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein starker Schritt, dann immunsuppressiva so einem jungen Kind
natürlich,
zu geben.
Natürlich,
so,
natürlich,
dann holt man sich das nächste
natürlich,
ins Haus.
Natürlich. Genau. Also da besteht tatsächlich noch eine Forschungslücke. Das ist ja interessant. Aber du sagtest gerade, dass du das gar nicht so an dich rangelassen hättest. Oder verstehe ich das falsch, wenn du sagst, man macht ja nicht auf und läuft dann immer damit rum und sagt, um Gottes Willen, es könnte jeden Tag ausbrechen. Sondern dass es eher so latent deine Jugend mitgeprägt hat.
Genau. Also zusätzlich muss man noch sagen, habe ich auch Migräne im Gepäck. Und das hat mich in der Jugend ein bisschen mehr geprägt. Also das hat mich schon immer sehr ausgenockt, deswegen war das auch eher so im Fokus und ich habe jetzt nicht immer geguckt, ob ich einen Rheumaschub bekomme. Ich glaube, das habe ich auch nicht ganz verstanden, glaube ich auch.
Ja, Rheuma ist also, ja auch sowas Ungreifbares, Katja.
Was man vielleicht noch sagen muss, wenn die Leute jetzt hören, Migräne, Rheuma, oh mein Gott, bevor jetzt alle in ganz, ganz viel Mitleid ausbrechen, wenn man dich sieht und mit dir spricht, ja, du strahlst, du stehst mitten im Leben, du hast einen Beruf. Also das muss man vielleicht an der Stelle einmal einführen, ehe jetzt alle schon ganz verzweifelt vom Zuhören sind. Und trotzdem wollte ich gerne nochmal nachhaken, deine Jugend, du hattest so nicht das Gefühl, dass das unter einem Damoklesschwert schon war dadurch.
Also immer mal wieder. Also es gab dann schon natürlich, also ich erinnere das natürlich auch so ein bisschen verschwommen, aber ich weiß schon, dass ich mit meiner Mutter immer mal regelmäßig bei Ärzten war und sämtliche Diagnostik durchlaufen habe. Ich habe das schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas ist. Und besonders dramatisch war dann in der 11. Klasse, dass ich plötzlich sehr, sehr eigentlich schon lebensbedrohliche Entzündungswerte hatte. Das war auch schon so, dass ich glaube, das war dann so 4 Jahre vor der Diagnose. Das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass das so dicht eigentlich schon dran war. Und dann bin ich sofort ins Krankenhaus gekommen. Und dadurch, dass ich ein sehr hochdosiertes Breitbandantibiotikum bekommen habe, hat man gar nicht mehr rausgefunden, wo es eigentlich herkam. Aber das ist an der Stelle vielleicht nochmal das Wichtige, welchen Einfluss das dann da genommen hat. Ich habe natürlich super viel in der Schule gefehlt. Also das war ein großes Glück, dass ich mein Abi dann machen konnte, dass ich die Klasse nicht wiederholen musste. Also da habe ich das schon gespürt, dass irgendwas nicht ganz okay ist. Aber ich glaube, ich habe einfach immer sehr nach vorne geguckt und immer auf das mich konzentriert, was ich eben gerade tue. Und das war dann eben die Schule fertig machen.
Und das familiäre Setting ist dann auch ruhig geblieben. Also es kann ja sein, also ich war auch mal krank, aber da muss ich sagen, dass meine Familie das eher aufgeheizt hatte. Und also mich sozusagen da einpackte und ich fand, dass das eine Überbesorgnis war, jedenfalls habe ich es damals so wahrgenommen.
Ja.
Aber das war bei dir, pragmatisch mit.
Genau, also was glaube ich ganz hilfreich ist, meine Mutter ist gelernte Krankenschwester und die guckt da mit einer nötigen Ernsthaftigkeit immer drauf, aber nicht so eine Überbesorgnis. Also die hat das, glaube ich, ganz gut gemacht und hat wirklich auch immer da verstanden, wo es wirklich jetzt dran ist zu handeln und genau.
Ja, das ist hilfreich. Und hast du da auch mit Freundinnen und Freunden drüber gesprochen, also so ein Netzwerk gehabt? Weil wir versuchen ja in solchen Sendungen dann auch immer so Takeaways da mitzunehmen. Und ich stelle mir jetzt so ein junges Mädchen vor, die weiß, irgendetwas so latent ist nicht so ganz in Ordnung. Behält man das dann eher für sich oder öffnet man sich da?
Also ich bin grundsätzlich schon immer ein Mensch gewesen, der sich sehr geöffnet hat und ich war schon immer sehr emotional. Und in den Momenten, wo ich das mal gespürt habe und auch Angst hatte, also das gab es schon oder auch gemerkt habe, also es wird ja natürlich dann real, wenn man dann Schmerzen hat. Also es verschwindet so ein bisschen aus dem Fokus, vor allem als ich jung war, wenn man nichts spürt. Aber dann, wenn man wirklich sieht, okay, das ist ein Gelenk dick, irgendwas stimmt nicht, dann habe ich mich auf jeden Fall Freundinnen mitgeteilt, aber das war trotzdem immer eher im Hintergrund. Also genau, das ist dann wirklich erst natürlich nötig geworden, als es dann eine Diagnose gab.
Aber da war es dann auch so, dass du dir diese Diagnose geteilt hast. Und nicht,
ja,
wahrscheinlich
doch.
Kann man das ja auch gar nicht, wenn man dann so einen durchgebrochenen Fuß da hat, ja, oder Bein hat. Das kann man ja auch schlecht irgendwie.
Christina, nimmst du uns noch mal mit in die Situation? Also das muss man sich ja noch mal vergegenwärtigen. Du hast einen Fußbruch, der sich eigentlich nicht erklären lässt und bestimmt extrem schmerzhaft ist. Du kommst selber auf die Idee, dass man das noch mal checken müsste. Bist du sonst noch mal, was ist da in dir vorgegangen in der Situation, wie hat es sich angefühlt?
Ja, das war wirklich schon die Hölle. Also ich war mit diesem Fußbruch schon überfordert, weil ich eben gemerkt habe, so mein Grundvertrauen in meinen Körper ist da schon erschüttert worden. Weil, genau, was soll das? Ein Ermüdungsbruch. Kann das jetzt sein, dass auch was anderes ermüdet ist und bricht? Also wie ist das entstanden? So, und das war so ein bisschen auch das Problem. Ich habe eine sehr hohe Schmerztoleranz damals schon gehabt und ich bin erst sehr spät, also ich bin 6 bis 8 Wochen mit diesem Bruch rumgelaufen und dachte die ganze Zeit, naja, es tut halt irgendwie weh, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich denke, das war wirklich wenig später, nachdem ich dann auch die Diagnose dann mit dem Bruch hatte und das alles versorgt wurde, dass dann der linke Fuß massiv wehtat. Dann gingen die Hände los. Und das war natürlich so, der Körper war dann gezwungen, den rechten Fuß, der gebrochen war, aufzufangen mit den Krücken. Ne? Und auch der linke Fuß hat natürlich sehr viel übernommen. Und das ist natürlich eine Hochstressphase gewesen. Und Stress wird mit Rheuma ja auch assoziiert. Also das ist schon die Hypothese, dass dieser Hochstress diesen Schub dann ausgelöst hat, diesen ersten. Und mein erster Gedanke, als dann alles andere wehtat, war dann, ich habe irgendwie eine Glasknochenkrankheit oder so. Es bricht jetzt alles durch. Also ich wusste gar nicht, was das ist. Und saß dann bei meiner Orthopädin und die sagte, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht bricht dein ganzer Körper durch. Und ich dachte, ja, ist ja jetzt auch sehr hilfreich. Und ich habe dann tatsächlich, bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, wir müssen hier mal Rheumawerte checken. So, die waren immer auffällig.
Ach, das ist von dir ausgegangen?
Ja. Die waren immer, also ich wusste das ja. Es war ja irgendwo immer da und ich dachte, okay, wenn ich irgendwie eine Idee habe, was das sein könnte, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen mein Verdacht. Und dann waren die hoch auffällig, die Werte. Und dann hat mein Hausarzt, weil Facharzttermine kriegt man ja nicht, mir einen schnelleren Termin besorgt. Ich glaube, da habe ich dann 4 Wochen trotzdem drauf gewartet. Und das war dann auch eine spannende Zeit, weil ich eben immer noch diese Fraktur versorgen musste. Und dann hatte ich diese unvorstellbaren Schmerzen im restlichen Körper und habe dann, da muss ich heute wirklich lächelnd drauf zurückgucken, weil das war das Einzige, was irgendwie geholfen hat. Ich habe dann meinen Körper immer mit Franzbranntwein eingeschmiert und alles bandagiert. Ich war ein bisschen wie so eine Mumie und habe das eben einfach stabilisiert, ne, bandagiert. Und so bin ich dann mit diesem Walker, den ich da hatte, um den Fuß zu stabilisieren. Und der Rest war irgendwie eingewickelt. Furchtbar. Und an Krücken, also wirklich so richtig.
Und so bist du dann tatsächlich zum Studium weiter.
Ich habe Prüfungen geschrieben, genau.
Du hast Prüfungen geschrieben.
Das habe ich gemacht.
Ja,
das habe ich mir nicht nehmen lassen.
Im Nehmen. Ja, wow.
Ja. Aber auch mal gesellschaftlich, was besagt das eigentlich? Du hast eine heftige Diagnose, krasse Schmerzen und musst 4 Wochen auf einen Facharzttermin warten.
Und,
ja.
Katja, und sie ist auf eine Selbstdiagnose angewiesen.
Ja.
Das fand ich jetzt, also ehrlicherweise noch das Befremdlichere daran, ja, dass die Orthopädin dann sagt, ja, das kann sie sich nicht erklären, dann irgendwie eine Glasknochenkrankheit daran sieht. Aber eigentlich sie sich um sich selbst zu kümmern hat, weil das Krankheitssystem noch nicht intersektoral oder interdisziplinär so verbunden ist.
Das wäre so ein Takeaway für Gesundheitspolitik. mehr mitdenken und im Schmerzfall müssen schneller Termine verfügbar sein.
Naja, aber auch noch weitgehender, finde ich. Also ich nehme ja in meinen Arbeiten, wenn ich über Bildung und Arbeitsmarkt spreche, dann sage ich ja immer, eigentlich ist das Gesundheitssystem bei weitem stärker auf Prävention ausgerichtet, als wir in dem Bildungssystem oder in der Arbeitsmarktpolitik sind. Wenn ich das höre, dann muss ich dieses Lob hier ein bisschen modifizieren, ja, weil da war ja kein präventiver Gedanke dann dahinter. Man erkennt so eine latente Wahrscheinlichkeit, weiß nicht, wann sie manifest wird, versagt aber darin, das kontinuierlich zu begleiten. Und wenn dann etwas kommt, was eigentlich typisch ist für diese Krankheit, dann verschleppt man es noch und bereitet ihr damit zumindest massive Schmerzen, ob das jetzt mit der Krankheit selbst dann da zu weiteren Schüben oder das ist verschlimmert oder ja, es steht ja gar nicht im Moment in Frage, aber für dich selbst war das ja wirklich schlimm, auch in dieser Belastung mit den Prüfungen und allem. Aber du hast da gar nicht dran gedacht, zu sagen, jetzt lege ich da mal ein Freisemester ein. Hast du gedacht, es hilft dir sogar, wenn du dich ablenkst durch diese Prüfungsvorbereitung?
Ich habe nichts begriffen so richtig. Also ich habe das so von mir ferngehalten. Also ich habe mit dieser Diagnose erstmal gar nichts zu tun haben wollen und habe, also ich orientiere mich ja gerne an den Trauerphasen nach Kübler-Ross, die ich super wichtig finde und auch nicht nur für Todesfälle, sondern das war ja auch eine Trauerarbeit, die ich da geleistet habe. Und am Anfang steht der Schock und das Verhandeln im Grunde dieses, das ist mir nicht passiert, so. Und das war bei mir total so. Also das hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Diese Diagnose hatte mich auch überhaupt nicht zu verändern. Ich muss mein Leben auch nicht drauf anpassen. Ich war total committed, Medikamente einzunehmen, aber ich, ansonsten schränkt mich das natürlich nicht ein. So, ich bin ja nicht krank. So war ich da drauf und bin damit natürlich gehörig irgendwann gegen meinen eigenen Körper geknallt und habe dann ein Jahr später zumindest ein halbes Jahr pausiert. Genau.
Du kanntest auch schon die Theorie der Trauerkurven von Kübler-Ross aus deinem Studium wahrscheinlich und bist trotzdem erstmal durch die erste Phase der Schockabwehr nicht wahrhaben wollen, so richtig durch, oder?
Kanntest du die? Also es ist ja nicht Teil, ich habe ja auch mal Psychologie studiert, also ich hatte das jetzt zumindest nicht in meinem...
Nee, da hat man Statistik und andere schöne
genau.
Sachen.
Okay.
Genau, das habe ich viel später, also eigentlich erst in meiner Psychotherapeutenausbildung so richtig, sind die mir begegnet. Beziehungsweise dann eben auch in meiner Krankheitsverarbeitung, da läuft man natürlich dann irgendwann Kübler-Ross über den Weg. Genau, aber das ist sowieso interessant, selbst wenn man irgendwelche Modelle kennt, und ich kenne ja viele Modelle beruflich, die haben die Übertragung auf einen selbst, das funktioniert nicht so einfach.
Das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Du redest ja mit einer Wissenschaftlerin. Jetzt bin ich natürlich nicht in diesem Bereich der Medizin. Aber das könntest du vielleicht doch noch ein bisschen erklären, bevor wir dann wieder zu dir zurückkommen. Also du unterrichtest das ja auch. Du praktizierst das ja, richtig? Vielleicht solltest du was zu deinem gegenwärtigen Beruf zuerst sagen, bevor ich dann die Frage stelle.
Genau. Ja, also ich bin vom Studium her Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und arbeite da in einer Ambulanz und behandle Menschen im Schwerpunkt mit affektiven Störungen. Genau.
Und in diese Zusatzausbildung hast du dann diese ganzen und sagst dann von dir selbst, also du unterrichtest das, du wendest das an und sagst aber gleichzeitig, naja, also Leutchen, mir persönlich hat das relativ wenig geholfen. Habe ich das richtig verstanden?
Was geholfen?
Diese ganzen Ansätze der Verarbeitung mit Krankheiten, mit Stress und so weiter.
Doch, das hat mir schon geholfen. Es ist nur so, dass ich glaube, es hätte mir nichts gebracht, wenn ich das gelesen hätte und gesagt hätte, so jetzt wende ich das mal auf mich an.
Okay,
sondern
gut.
Insbesondere bei Kübler-Ross, also vielleicht nochmal zum Verständnis, das ist im Grunde ja das Modell, dass Menschen, bis sie zu einer Akzeptanz kommen, was ja im Rahmen einer Trauer, in der man etwas verarbeitet, was man verloren hat, dass das Phasen umfasst, die man durchlaufen muss und die sich auch abwechseln, die jetzt nicht immer in dieser Form auch bei jedem Menschen so stattfinden. Und dazu gehört eben Verhandeln, dazu gehört Aggression, dazu gehört Depression und so weiter, bis man eben zur Akzeptanz hinkommt. Und ich glaube, es ging ja nicht darum, das zu verändern, indem ich ein Modell kenne. Ich habe nur nicht verstanden, dass ich mich in solchen Phasen befinde.
Okay. So, ja, genau. Das war jetzt nochmal eine wichtige, verstehe ich. Gut, klar.
Ja, und auch danke, dass du nochmal die Phasen so schön erklärt hast. Wir haben jetzt schon du mit Franz Branntwein und als Mumie eingewickelt, gehst zur Prüfung, würde ich sagen, klingt nach Schock, Verleugnung. Dann kommt irgendwann schon erstmal einen Moment lang nicht wahrhaben wollen, tiefes Tal der Tränen. Du hattest vor uns die Formulierung, du bist mit dem nicht wahrhaben wollen so gegen deinen Körper gelaufen. Wie hat sich das konkret geäußert?
Also es hat sich insofern geäußert, dass ich irgendwann begreifen musste, dass mein Körper super viele Schübe hat. Und also insbesondere das erste Krankheitsjahr war so unruhig und das aus verschiedenen Gründen. Und ich hatte da einen großen Anteil dran. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe das auch gebraucht. Also ich würde da nichts anders machen. Ich habe diese Phase, wo ich das nicht wahrhaben wollte, wo ich einfach weiter funktionieren wollte, wo ich nicht krank sein wollte, auch gebraucht. Und ich war auch 21 Jahre alt. Ich habe mich nicht mit der Krankenrolle identifizieren wollen. So, das hat mich so ich fand alles furchtbar daran, was es dann hieß, irgendwie so, habe ich mich jetzt zu verhalten. So, ich habe auch bei diesem Diagnosetermin von der Ärztin habe ich dann irgendwie so Flyer bekommen, so Liebe und Partnerschaft mit Rheuma, Ernährung mit Rheuma, Freizeitgestaltung mit Rheuma. Das war so vom Pfizer Verlag solche Werbebroschüren. Und ich bin damit nach Hause gegangen, wie mir so eine Anleitung für mein neues Leben, und habe zu Hause entschieden, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und das brauchte ich, dass ich war dann auch viel feiern. So, ich habe das einfach auch, ich wollte dann einfach irgendwie meine Identität abseits von einer Krankenrolle gestalten und habe aber gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil ich eben diese Krankheit habe. Und alles, was ich versuche, das wegzukämpfen, kommt eigentlich mit doppelter Gewalt wieder zurück, weil ich eben eine Autoimmunerkrankung habe und mein Körper greift sich schon von Natur aus selbst an. Das ist an der Stelle nochmal wichtig zu erklären, dass Rheuma nicht einfach nur Schmerzen in den Gelenken sind, sondern es ist eine komplett körpersystemische Erkrankung. Also alles, was ich tue, was dem Körper schadet, fördert Schübe. Und das habe ich habe wahrscheinlich so ein Jahr gebraucht, bis ich wirklich bereit war, die Krankheit zumindest in mein Leben ein bisschen einzuplanen. Das hat nicht, also es hat noch deutlich länger als ein Jahr gedauert. Aber nach einem Jahr habe ich dann verstanden, es bringt mir nichts. Also es macht meinen Zustand noch schlechter und gibt mir noch weniger Ressourcen, um dann meine anderen Rollen zu pflegen. Und irgendwann, ich glaube, ich stand dann auch mit dem Rücken zur Wand, weil ich habe dann eine Lebens einen Alltag gehabt, einen so gesundheitsschädlichen Alltag, in dem ich das nicht in meinem Leben haben wollte, in dem ich dann eigentlich so viele Schübe hatte, dass ich nichts anderes mehr war als die Krankheit. Das war eigentlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung dann, ja.
Also es war natürlich auch wahrscheinlich so eine Phase des letzten Aufbäumens. Dass man sagte, so, bevor ich mich jetzt da reinbegebe, dann und darauf folgte dann, ich meine, dann warst du, es kam mit 21, dann warst du 22, immer noch mitten im Studium. Und dann hast du gesagt, jetzt mache ich es mal umgekehrt. Jetzt höre ich auf den Körper und hast erstmal dieses halbe Jahr Auszeit genommen.
Genau. Ich hätte gern noch länger Auszeit genommen. Das ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema an der Stelle. Es war dann so, ich habe natürlich in dem Semester kein BAföG bekommen. Und finanziell war das sowieso sehr knapp. Ich habe kein BAföG bekommen, weil ich mich ja nicht in Ausbildung befand in der Zeit, sondern das ist auch nochmal wichtig. Also das, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber das Ganze nannte sich Urlaubssemester. Und das fand ich irgendwie schon makaber. Also,
und da ist da nicht die Krankenkasse eingesprungen?
Nein, ich habe dann Arbeitslosengeld beantragt und die haben dann unsere Finanzen geprüft und haben jeden Cent sich von meinen Eltern dann zurückgeholt, weil die uns sozusagen nachgewiesen haben, dass wir das auch selber stemmen könnten. Ja, und irgendwie habe ich das natürlich.
Das heißt, du bist auch wieder in eine Abhängigkeit gerutscht.
Genau, und ich habe das natürlich mitbekommen und für mich war dann auch klar, okay, ich koste ganz viel Geld und ich muss jetzt zusehen, dass ich nicht nochmal so ausfalle. So, ich hätte da eigentlich noch mehr Zeit gebraucht, auf jeden Fall. Also ich bin in dem Semester, was schon mal sehr gut war, war, dass ich dann verschiedene Krankengymnastikkurse gemacht habe. Ich bin zur Reha gefahren, also ich bin da schon mehr in eine Verarbeitung auch reingekommen, in ein, ich tue jetzt Dinge, die diese Krankheit irgendwie von mir verlangt, aber bin danach schon auch natürlich wieder in den alten Rhythmus zurückgekehrt. So, mit dem Unterschied, dass ich dann meinen jetzt mittlerweile Mann kennengelernt habe und sich dann mein Leben auch auf jeden Fall verändert hat. So.
Also du hast ihn kennengelernt.
Im Urlaubssemester hast du deinen Mann kennengelernt.
Am Ende des
also, obwohl ich den Begriff ganz schrecklich finde. Das wollte ich dir nochmal sagen.
Eine Rüge ansetzen,
ja.
Also es war ja ein Krankheitssemester.
Nein, also.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob sich da das BAföG-System geändert hat, aber angesichts dessen, dass so wenige Leute überhaupt BAföG beziehen, und wir sowieso ein riesiges Problem haben mit BAföG, nehme ich jetzt erstmal an, dass sich das nicht geändert hat. Aber natürlich müssten ja die Krankenkassen da einspringen und nicht die Arbeitslosenversicherung. Das macht mir ja an dieser Stelle systemisch überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist ja zu klären, das werde ich auch klären, das interessiert mich sehr.
Ja.
Also bei mir hat die Ausfälle, die wurden voll subsidiiert von der Krankenkasse. Aber jetzt war ich privat versichert und war ja auch 9 Jahre älter als du, als die Krankheit ausbrach. Du hast deinen Freund kennengelernt und er wusste, dass du diese Krankheit hast.
Ja, ich habe dem, also wie bei anderen Menschen auch, ihm sehr früh davon erzählt. Denn ich habe bis zu dem Zeitpunkt schon die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen damit nicht so gut umgehen können. Was auch okay ist, aber was mich auch überfordert hat, total. Also die Hilflosigkeit meines Gegenübers wurde mitunter zu einem größeren Stressor als meine eigene Hilflosigkeit. So, und
die Gesellschaft ist nicht gut in dem Umgehen mit Krankheit
absolut.
Und Trauer. Sie ist nur gut im Umgang mit Freude.
Ja. Genau, deswegen war ich auch, ich glaube, ich bin da auch wirklich immer auf Fußspitzen gelaufen und hatte sehr feine Antennen dafür, ob jemand gut auf dieses Thema reagiert. Und bei ihm war das ganz witzig, weil wir saßen da am Wasser und dann habe ich ihm das erzählt. Also es war wahrscheinlich irgendwie das dritte Treffen oder so. Also so oft hatten wir uns noch nicht gesehen. Und habe das erzählt, dass ich diese Diagnose habe. Und er hat nur gesagt, aha, okay. Und es war wirklich, also sein ganzer Körper strahlte etwas aus, als hätte ich ihm jetzt gerade gesagt, dass ich gestern Spaghetti mit Tomatensauce gegessen habe. So. Und ich dachte in dem Moment, hat er das eigentlich gerade verstanden? Und der hatte das verstanden. Aber er hat von Anfang an eine Art gehabt im Sinne von, ja, aber wo ist denn eigentlich das Problem? Dann ist das halt so. Das lebt der heute noch. Und wenn ich noch was irgendwie mit der Krankheit erlebe und ich musste jetzt ja auch oft operiert werden, dann der trägt es halt einfach mit, so, und er hinterfragt es nicht. Und das hat schon sehr viel verändert. Und ich möchte an der Stelle jetzt nicht sagen, das geht schon so ein bisschen in Richtung Learnings, dass man das bewältigt, indem man dann auf Partnersuche geht. Also die.
Ja, aber auf Freundschaftssuche. Genau. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Also das haben wir jetzt über unsere gesamten unterschiedlichen Podcast-Sendungen gelernt, dass alle betonten, dass für diese Veränderung man verliert ein Kind und man braucht diese Freunde, ja, also man geht aus der Politik raus und man braucht ein festes Netzwerk. Also diese extrem starke Betonung des Sozialen und des Außerindividuellen, das zieht sich durch und das passt da völlig. Wir hatten auch in diesen unterschiedlichen Sendungen immer erlebt, dass man natürlich auch mit Personen konfrontiert wird, die absolut unheilvoll für einen selbst ist. Und du hast es schön ausgedrückt mit diesen Antennen, das hat so schön jetzt noch niemand gesagt, dass man diese Antennen dafür braucht. Mhm. Aber ich glaube, die haben wir alle und müssen sie irgendwie haben für unterschiedliche Situationen. Ja.
Du hattest doch diese Broschüre Liebe und Partnerschaft mit Rheuma. Ich weiß gar nicht, ob du da jemals reingeguckt hast oder die gleich entsorgt hast. Aber würdest du sagen, als dann die Partnerschaft in dein Leben trat, gab es irgendwas, was zu der Broschüre passte, oder hat es dich eher nochmal darin bestärkt, dass die Art, wie in solchen Broschüren darüber gesprochen wird, total absurd ist?
Ja, zweiteres. Also ich habe da nicht richtig reingeguckt. Ich weiß noch, dass ich mich eher über diese, ich habe mich da eigentlich wirklich nur drüber aufgeregt. Und das war diese Ernährungsbroschüre, über die habe ich mich aufgeregt, weil da waren so ultra glückliche Menschen abgedruckt, so eine Frau mit so einer Handvoll Obst. Und dann steht da irgendwie, ich esse jeden Tag 5 Portionen Obst. Wenn ich das nicht tue, sagt mein Körper mir das sofort. Und das weiß ich heute noch, wie die aussieht. Und das, mich hat das so aufgeregt, weil ich damals schon dachte, das ist doch so super individuell. Und jede Partnerschaft, also auch da, um auf das Thema zu kommen, ist doch total, also jedes Rheuma ist ja individuell, so wie jeder Mensch individuell ist. Also erstmal diese Grunddiagnose Rheuma, ja, das ist irgendwie definiert durch verschiedene Symptome. Aber daraus entwickeln sich also ja irgendwie Wellen. Und jeder hat mit unterschiedlichen Wellen dann zweiter, dritter, vierter Art irgendwie zu kämpfen. Also eine Person hat irgendwie ständig was an den Händen und muss da irgendwie andere Hilfsmittel bekommen. Jemand anderes hat mehr an den Füßen. So, und deswegen glaube ich auch, dass sich so natürlich dann auch alle Beziehungen unterschiedlich prägen, weil man ja dann unterschiedliche Themen auch hat. Und ich habe nun das große Glück, dass ich auch wirtschaftlich gut durch diese ganze Geschichte durchgekommen bin und jetzt meinen Beruf ausüben kann. Das hätte auch anders laufen können. Und das hätte an verschiedenen Stellen auch wirklich in einer vollen Erwerbsminderung irgendwie dann rauskommen können. Und dann wären die Probleme auch wieder andere gewesen. Also ich weiß gar nicht, inwiefern solche Broschüren da helfen. Weiß ich wirklich nicht.
Aber naja, das ist jetzt ja schon wichtig, weil wir, also ich habe ja eben gerade bei unserem Eingangs, wie Katja immer sagt, Geplänkel, das habe ich jetzt ja voll übernommen, über Corona, da war ja für mich immer ein ganz großes Thema, wie das kommuniziert wird. Also an wen es wie kommuniziert wird und mit welcher Sicherheit es kommuniziert wird und auch mit welchen Verallgemeinerungen. Also da passt ja dieses Obstbild in den Händen eigentlich ganz gut. Man muss nur das und das machen und dann wird alles gut. Man muss nur zu Hause bleiben, man muss sich nur impfen lassen. Ne? Das hat mich ja damals auch sehr irgendwie mitgenommen, muss ich sagen. Und meine Familie auch. Aber kannst du das ins Positive formulieren, was dir da geholfen hätte? An irgendwie Aufklärung, also wie man das hätte anders phrasieren können oder ob es ein anderes Medium hätte sein müssen als so ein Blatt Papier, welches man dann rüberschiebt, wie man es ja auch macht, wenn man mit einer Anästhesie einverstanden ist oder nicht.
Ja, also ich glaube, und das betrifft auch andere soziale Beziehungen, also jetzt nicht nur diese ärztliche Beziehung, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte, die hatte ich dann auch nicht so lange. Also ich bin mittlerweile bei einem deutlich besseren Arzt. Der hätte mir, glaube ich, auch nicht solche Broschüren gegeben. Aber ich glaube, es ist das Problem, dass man dann so mit Ratschlägen so bombardiert wird, weil plötzlich alle Menschen scheinbar wissen, was ich jetzt tun soll und wo ich jetzt irgendwie was anpassen soll. Aber ich weiß es ja selber noch nicht mal, beziehungsweise ich muss ja selber erstmal entdecken, was ich da jetzt habe, wo mich das einschränkt und was ich brauche. Ich muss ja erstmal meine Bedürfnisse entdecken. Und ich fand das immer sehr verwundernswert, also wirklich irritierend, wie alle Menschen immer schon wissen, was ich brauche, bevor ich es selber spüre. Und ich glaube, ich hätte da viel, viel mehr Raum gebraucht. Offener Raum im Sinne von so, was brauchen Sie jetzt?
Das war handlungsorientiert, nicht sozusagen auf eine Ermächtigung deinerseits. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken.
Ja,
also
weniger,
wie gehst du jetzt damit um, sondern jetzt mache A, B, C. Und
ja,
das steht
hier ist das Schema,
Zettel.
Genau. Ja, genau so. Genau so. Und ich weiß nicht, ob ich es angenommen hätte. Ich glaube nicht, aber es wäre zumindest gut gewesen, das Angebot zu bekommen. Sei es nur ein Flyer mit einer psychiatrischen Ambulanz tatsächlich, eine psychotherapeutische Ambulanz, so für ein einfach nur ein Beratungsgespräch, so um überhaupt mal irgendwo hinzukönnen damit. Oder sei es irgendwie ein Infozettel mit der Telefonseelsorge. Also im Grunde erstmal so dieses, okay, nehmen Sie es jetzt erstmal mit, verarbeiten Sie, was Sie erlebt haben jetzt gerade und vielleicht auch so dieses. Ich habe ja dann irgendwie direkt so diesen Medikamentenplan bekommen und dann so, das nehmen Sie jetzt alles ein. Und wie gesagt, hier sind die Flyer und so sieht jetzt Ihr Leben aus. Und nirgendwo kam eben mal so die Frage, wie ist denn das jetzt so für Sie? Sondern ihr macht jetzt halt mal und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder.
Du hattest so eine ganz, finde ich, sehr prägnante Formulierung, dass du erstmal Raum brauchtest, um deine Bedürfnisse dazu führen oder was dir dabei hilft. Was für ein Umfeld hat dir geholfen, dann vielleicht durch das Tal der Tränen durchzugehen und dann aber am Ende auch so rauszuspüren, was dir und deinem Körper gut tut?
Also das waren verschiedene Menschen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis, mit denen ich das gemeinsam dann auch erkunden konnte, dass diese Ratschläge mir nicht helfen. Und das waren vor allem eben belastbare Beziehungen, ne? Also Beziehungen, die es ausgehalten haben. Und da breche ich eine Lanze für meine Mutter, die das ausgehalten haben, wie massiv ich reagiert habe, wenn mir jemand zu viel Ratschläge geben wollte. Und heute weiß ich, dass das viel Hilflosigkeit war. Also meine Mutter hat dann Bücher bestellt, Ernährung mit Rheuma. Ich weiß, glaub, das eine hieß, das haben wir mittlerweile weggeworfen, die Rheuma-Ampel. was ist rot, was sind rote Lebensmittel? Und relativ früh bin ich also nach der Diagnose bei ihr gewesen und dann ist das beim Frühstück total eskaliert. So, was sind jetzt rote Lebensmittel und was darf ich nicht mehr essen? Zu dem Zeitpunkt war Ernährungsumstellung überhaupt gar kein Thema. Also das war viel zu früh. Ja, und also ich habe auch letztens nochmal mit ihr über die Situation gesprochen und wir wissen beide, irgendwas habe ich geworfen. Wir wissen nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall dass ich Beziehungen hatte, die das mitgetragen, die mich auch gehalten haben in dieser Zeit, die mich haben auch mal, also um jetzt bei der Metapher des Wassers zu bleiben, in das ich gefallen bin, ich habe halt richtig gestrampelt und ich brauchte Menschen, die dann ein bisschen Abstand nehmen und mich mal strampeln lassen und nicht versuchen, mich stillzuhalten. Das war ganz wichtig und dann natürlich im späteren Verlauf hat mein Mann da eine unglaublich wichtige Rolle eingenommen. Also der hatte eine Ruhe und hat das mitgetragen und ich hatte dann auch wirklich tolle, stabile Freundschaften. Ich weiß noch, mit einem Freund hatte ich so ein berührendes Gespräch, weil vorher war es eben immer so, wenn ich gesagt habe, ich habe Schmerzen, haben viele FreundInnen auch gesagt, dann mach doch das jetzt nicht oder dann trag das doch jetzt nicht oder dann setz dich doch mal hin. Und das ist das, was ich meine. So, das darf ich doch bitte noch selber entscheiden. Und ich darf das doch bitte auch mit Schmerzen tun. Und gerade so rheumatische Schmerzen oder wahrscheinlich alle Schmerzen sind so individuell, dass es auch mal sein kann, dass man eine bestimmte Bewegung auch mit Schmerzen ausführen kann. Es geht nicht immer darum, dass man das dann alles nicht mehr machen kann. Und dieser Freund von mir, der hat mich in einem Gespräch mal gefragt, sag mal, wie fühlt denn sich dieser Schmerz eigentlich an? Und das hat mich so berührt, weil das hatte mich vorher niemand gefragt. Und ich habe mich das auch nicht so richtig gefragt. So, wie beschreibe ich diesen Schmerz, den ich habe? Und eben nicht nur bezogen auf, wo tut's weh, was tut weh, was kannst du nicht, sondern wie fühlt es sich für dich an? Und was brauchst du jetzt? Und das ist das, was so entscheidend war. Und das, ich habe dann auch gelernt, dass ich musste da viele Konflikte auch mit anderen FreundInnen so austragen. Und manche Beziehungen sind daraus auch auseinandergegangen, weil ich einfach auch gemerkt habe, was tut mir da nicht gut. Und ich auch gemerkt habe, manche Menschen können das vielleicht auch nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Aber da trennen sich dann auch mal Wege.
Die eine Form der Empathie ist halt, dass man eigentlich gar nicht auf eine Person hören will, sondern auferlegt, was man gerade denkt, laienartig denkt, weil wer weiß schon, wie Asthma sich anfühlt. Ich würde das jetzt beispielsweise überhaupt nicht wissen. Und dann so von oben herab dann so tut, als ob man das wüsste und Gutes empfiehlt, also vermeintlich Gutes. Und die anderen, die empathisch sind, indem sie sich erstmal in eine andere Person versuchen reinzudenken. Und ich finde, dass diese zweite Version von Empathie, die ist, die unserer Gesellschaft viel mehr abhanden gekommen ist als die erste, wo man das irgendwie so, ja, kognitiv, also rein kognitiv und bewältigt und sagt, na ja, du hast schwer, hast jetzt die und die Krankheit oder die und die, averse Situation mit Bildung, mit Arbeitsmarkt oder so etwas. Das ist in dieses Macherische reingehen, das pragmatisch machen und dann kann man den Schalter umlegen. Das ist ja auch so eine politische Phrasierung, die ich hasse. Ja, da müssten wir einfach den Schalter umdrehen, wo man dann denkt, also wir sind doch hier in einem hochsozialen Gefüge, da kann ich auch nicht den Schalter umdrehen. Aber das ist das, ja, wo Menschen viel besser mit zurechtkommen. Man macht das und dann hört es auf, als sich in die Situation tatsächlich mit reinzubegeben. Wenn wir das lernen würden, dann hätten wir auch, glaube ich, eine ganz, ganz andere Armutspolitik, würden anders über Bürgergeld und würden anders über soziale Probleme im Allgemeinen reden.
Ich muss gestehen, dass ich dieses, dass man nicht gleich auf die Lösungsebene geht, das musste ich krass lernen in manchen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das bei mir war das so, jemand hat ein Problem, ich leide mit und habe gedacht, okay, das Beste, was ich kann, ist sozusagen an Lösungen mitwirken und das war selbst, das ist doch jetzt das Beste, was ich bieten kann. Erstmal und habe dann schon auch, ja, auch in Konfliktsituationen lernen müssen, dass eigentlich erstmal Nachfragen und Empathie notwendig ist. Ich wollte nur ein bisschen eine Lanze brechen für Leute, die mit Lösungen kommen. Manchmal ist es, ja, es ist entweder Ausdruck einer Überforderung oder auch sozusagen der Wunsch, wirklich sozusagen das, was man kann, mit einzubringen in die Situation.
Und das darf man ja auch. Also ich glaube, mir fehlte immer dieses erstmal das Einverständnis einholen. Also erstmal die Frage, was brauchst du gerade? Brauchst du gerade eine Lösung? Oder willst du jetzt gerade einfach mal strampeln und schreien und das Scheiße finden, was dir passiert ist? Und ich glaube, wenn dann jemand sagt, ich möchte gern hilfreich sein und ich würde dir gern helfen, dann, also ich, da bin ich mir fast sicher, ich nehme das dann immer an, aber ich brauche vorher einmal die Erlaubnis, brauchst du gerade eigentlich eine Lösung oder möchtest du gerade gar nichts lösen? So. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass man vorher erstmal fragt, was brauchst du eigentlich? Sonst geht es wirklich am Thema vorbei und am Ende entstehen Konflikte, die zusätzlicher Stress sind, die Beziehungen belasten, was gar nicht sein muss. Man will das doch eigentlich zusammen bewältigen.
Ja, ja. Das ist dieses Zusammen. Also man sollte nicht über die Leute reden und dann Lösungen anbieten, sondern mit den Leuten reden und dann kann man Lösungen anbieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mehr. Jetzt erzählst du immer davon, dass eigentlich der nächste Sprung war tatsächlich das Kennenlernen deines Freundes und deines späteren Mannes, weil du jetzt wiederholt sagtest, ab dann hat sich alles verändert. Und dieses Verändern war dieses erstens, das ist ja gar kein Problem. Also damit kommen wir ganz klar zurecht. Ja, also diese Selbstverständlichkeit, wie du es vorhin phrasiert hast. Aber offensichtlich auch dieses nicht etwas überstülpen, was ja damit dann einhergeht, sondern dich strampeln lassen in deinen
Ausdrucksmorgen. Genau. Und in seiner Art mich irgendwie beruhigen. Also mir meine Emotionen, meine Bedürfnisse nicht zu nehmen oder sie in Frage zu stellen, sondern sie zu 100% so, wie sie da sind, ernst zu nehmen und den Raum zu geben. Und dabei waren wir beide ja auch unsicher, was hilft, was brauche ich so, was kann, also ich hatte auch zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, hatte ja verschiedene Medikamentenumstellungen und eigentlich haben wir uns in der Zeit kennengelernt, die war so hoch vulnerabel, weil ich ein neues Medikament bekommen habe, von dem ich massiven Haarausfall bekommen habe. Ich habe an Gewicht zugenommen, ich habe mich eigentlich so in den ersten Monaten so unwohl gefühlt und irgendwie trotzdem konnte das alles irgendwie sein. Und so, ich habe dann große Ängste gehabt. Ich weiß noch, dass über mir auch immer mal diese Angst schwebte, ich könnte irgendwie mal im Rollstuhl landen mit dieser Krankheit, wenn hier keine Ruhe reinkommt. Ich hatte wirklich lange schwere Schübe, war dann aber mittlerweile bei meinem jetzigen Rheumatologen, der eine sehr gute Diagnostik gemacht hat und tatsächlich dann auch sehr scharfe medikamentöse Geschütze auffahren musste. Und das hat mir langfristig aber geholfen und hilft mir auch jetzt kann ich langsam wieder ein bisschen Abstand nehmen davon. Genau, aber das war eine total wackelige Zeit mit vielen Ängsten, mit vielen Sorgen. Und irgendwie haben wir das gut gemeinsam bewältigt. Und als wir dann geheiratet haben, dann heißt das ja irgendwie immer in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir haben uns wirklich immer, wir mussten immer lachen, weil wir dachten immer so, wir können die schlechten Zeiten fast ein bisschen besser als die guten. Also genau.
Das ist sehr berührend. Dieser Rheumatologe, der wurde dir dann empfohlen oder musstest du den selbst suchen?
Den habe ich mir selbst gesucht.
Das ist ja wirklich eine Geschichte, die braucht man nicht her.
Ja, nee, ich habe dann tatsächlich relativ früh nach der Diagnose, ich weiß gar nicht, wie das kam, weil das habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig, wie gesagt, zu der Zeit wirklich verstanden, Kontakt zur Rheuma-Liga hergestellt. Das ist so ein Verband. Die machen tolle Sachen. Über die habe ich dann auch viele, viele Krankengymnastikkurse und so bekommen. Und die wiederum haben mir den, glaube ich, empfohlen.
Ich bin übrigens Mitglied beim Paritätischen. Ich habe mit denen gerne zusammengearbeitet. Die machen auch, als hier in Berlin, um mal kurz zu sagen, dass die dir helfen, aber auch gesellschaftlich immer sehr sozusagen verantwortliche Hinweisen auf Probleme. Also, dass es auch als Energie gespart werden sollte, warme Wasserbecken braucht für therapeutische Sachen.
Genau,
und so.
Ja.
Sind die mir gut aufgefallen.
Ja, und ich glaube, die haben mir den dann empfohlen. Und das ist tatsächlich ein relativ renommierter Arzt. Also der wird immer so unter den Bestlisten irgendwie in Deutschland geführt. Und der begleitet mich seitdem wirklich sehr, sehr gut. Ja.
Und er begleitet dich auch sozusagen jenseits der Versicherungen und so weiter und so fort, so dass du musst da jetzt nicht extra Geld aufwenden.
Nein.
Jede Erkrankung verläuft ja sehr unterschiedlich, hast du auch angedeutet, aber kannst du jetzt, wo du so viel darüber lernen musstest, vielleicht nochmal sagen, damit Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht mit dem Thema so beschäftigt haben, so ein Gespür haben, du musst ja nicht nur Medikamente nehmen. Wir haben schon gehört, man soll irgendwie bei Ernährung ein paar Sachen anders machen. Was hat das noch so für, gibt es berufliche Einschränkungen bei der Familienplanung, denen man sich stellen muss, wenn man so eine Diagnose bekommt?
Das ist tatsächlich vielseitig. Also man muss natürlich sagen, dadurch, dass es eine Autoimmunerkrankung unklarer Ursache ist, muss man natürlich immer gucken, was ist wirklich wissenschaftlich fundiert, und fundiert und nimmt Einfluss wirklich auf eine Krankheitsaktivität. Aber für mich hat sich tatsächlich so ein multifaktorielles Modell gesund erwiesen. Also das sind einmal Medikamente. Das ist im Grunde, sind verschiedene Formen von Immunsuppressiva, wo man einfach viel beachten muss, weil man natürlich das Immunsystem runterfährt. Das heißt, wenn man einen Infekt hat, dann sollte man sich das nicht spritzen, weil man dann natürlich einen Infekt unglaublich in die Länge zieht. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich bewusst ist, dass man eine höhere Ansteckungsgefahr mit Krankheiten hat. Also, dass man in verschiedenen Situationen, wir wissen es jetzt aus der Corona-Pandemie, dass man zu der Zeit war ich natürlich auch total unsicher. Ich galt da als Hochrisikogruppe. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmte. Aber allein diese Tatsache, dass man sich da was einfängt und einen schwereren Verlauf haben kann, das muss man immer mit berücksichtigen. Also ich habe auch heute noch immer meine Maske dabei. Genau, weil ich weiß, im Zweifel stecke ich mich an und bin halt eben nicht wie andere Menschen eine Woche damit beschäftigt, sondern halt mal 4-5 Wochen. Und das möchte ich nicht. Und dann geht es im Grunde darum, dass man auf verschiedenen Wegen sich damit beschäftigt, was stärkt das Immunsystem. Und zwar, weil das Immunsystem ist natürlich, hat einen Defekt und ist dadurch geschwächt, weil es eben viele Zellen, Immunzellen fehlleitet und nicht zur Immunabwehr nutzt, sondern zu den Gelenken schickt und dort die Gelenke angreift. Das heißt, alles, was man irgendwie tut, was dem Immunsystem hilft, stabil zu sein, ist sinnvoll. Und dazu gehört definitiv die Ernährung, also was mittlerweile auch tatsächlich erwiesen ist, dass antientzündliche Ernährung Krankheitsaktivität total positiv beeinflussen kann.
Keine Histamine.
kein Fleisch möglichst, also vor allem kein rotes Fleisch, kein Weißmehl, kein Zucker, sehr viel Gemüse, sehr viel Ballaststoffe. Um da nochmal wirklich den Bogen zu diesem blöden Flyer zu ziehen. 5 Portionen Obst am Tag sollte man nicht zu sich nehmen mit Rheuma, weil das viel zu viel Zucker auch wieder ist. Also auch Fruchtzucker ist Zucker. So, da habe ich mich jetzt auch, frage ich mich rückblickend auch, was das sollte. Aber genau, es geht vor allem um Gemüse, um gesunde Öle. Es geht ganz viel um Omega-3-Fettsäuren. Also das ist wirklich, das ist auch ein bisschen ein Loch ohne Boden. Da kann man sich total viel mit beschäftigen. Naja, und dann, was wirkt noch negativ aufs Immunsystem? Stress. Und das war bei mir, glaube ich, der schwierigste Bestandteil. Wie kriegt man gutes Stressmanagement hin? Denn ich bin ein Mensch mit einem relativ, glaube ich, relativ hohen Stressniveau grundsätzlich, weil ich immer viel auch machen will, viel in Bewegung bin. Der Körper hat immer ein relativ hohes Niveau so an Anspannung. Und das bedeutet natürlich, dass man im Beruflichen guckt, tut mir mein Arbeitsumfeld gut. Also ich habe da glücklicherweise, das habe ich dann vor 2 Jahren gemacht, über ein BEM nochmal viel angepasst. Ich habe zu der Zeit, weil ich ja eben noch in dieser Weiterbildung zur Psychotherapeutin war, Stunden reduziert. Also dass ich einfach auch Raum habe, diese Ausbildung, ohne mich tot zu arbeiten, zu Ende bringen kann und ohne immer wieder Vollgas und Vollbremse irgendwie miteinander abzuwechseln. Stressreduktion bedeutet natürlich auch, dass man auch hier guckt, welche Kontakte tun mir gut, welche tun mir nicht gut. Welche Bewegungen tun mir gut? Also was möchte ich in meiner Freizeit machen, um auch Stress zu reduzieren? Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich mit Sport auseinandersetzt. Sport ist super wichtig bei Rheuma, aber man kann auch sehr viel falsch machen und sich zu viel pushen und den Körper zu sehr unter Stress setzen. Und das war für mich das Allerschwierigste, da eine Haltung zu entwickeln gegenüber meinem Körper, ihn zu schützen und ihm auch Gutes zu tun und ihm nicht noch mehr abzuverlangen, als er eh schon zu leisten hat. So, und natürlich ist das immer noch ein Aushandeln, so, denn ich will ja auch mal zum Zug kommen, aber ich glaube mittlerweile
hört sich wirklich hochinteressant an, weil wenn du so sprichst, dann hat man den Eindruck, dein Kopf ist der eine Teil und der Körper ist das andere Teil und der Kopf spricht immer mit dem Körper und
ein bisschen,
kommunizierende Röhren, die da dazwischen sind. Das ist faszinierend, ja.
Wobei ich sagen muss, mittlerweile, also so war das ganz viele Jahre. Und mittlerweile ist es eher so, das finde ich ist ein total schönes Modell, dass ich es eher so verstehe, ich wohne in meinem Körper, so ist es mein Zuhause. Und
die haben zusammengefunden.
So, genau, ja, und ich möchte natürlich, manchmal will ich das zu Hause auch mal ein bisschen umgestalten, aber es hat halt auch Wände und Grenzen so. Genau.
Aber du hast ja, also bei all den Einschränkungen, hast du ja im Leben schon ganz viel gemacht. Studium, gehst deinem Beruf nach.
Ja, aber das war auch, also es ist immer auch von Einbrüchen geprägt. Also das ist vielleicht an der Stelle, das ist so vielleicht auch so der zweite Sprung ins kalte Wasser gewesen, den ich im Rahmen der Erkrankung noch hatte, war die Verarbeitung, dass ich eben nicht nur Rheuma habe, sondern dass ich im Rahmen von dem Rheuma Rheumaknoten zu einer sehr, sehr hohen Anzahl entwickle. Da gibt es nicht so richtig viel gute
Was
Forschung.
Was sind denn
zu.
Rheumaknoten?
Das sind gutartige Tumore, die sich grundsätzlich überall bilden können. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit geht man jetzt davon aus, an Gelenken mit einer hohen mechanischen Belastung. Und es ist ein bisschen die Theorie, dass das Restzellen, Klumpen sind vom Immunsystem, also von diesen fehlgeleiteten Zellen, die einfach nicht zurückgenommen werden. Das ist, würde ich sagen, die Erkenntnis, auch zu wissen, das ist genetisch, also das ist eine Disposition, das kann ich nicht verändern. Damit muss ich leben. Das war, würde ich sagen, noch ein tieferer Fall, so. Genau.
Ach, eben sagtest du, das ist genetisch. Ist diese Autoimmunerkrankung tatsächlich mit genetisch? Das heißt, in deiner Familiengeschichte gab es...
Genau. Ein paar Generationen hat es übersprungen, aber ich habe mich dann mal bereit erklärt, mitzumachen.
Wie reagiert dein Arbeitsumfeld darauf? Ist das voll transparent?
ja, ich gehe damit transparent um und mein Arbeitsumfeld ist jetzt, nachdem ich jetzt auch diese Weiterbildung durch habe, wo ich ja Psychiatrie ja und alles machen musste, da hat natürlich mein Körper sehr wenig Raum bekommen. Das ging gar nicht. Mittlerweile habe ich ein gutes Umfeld. Also ich bin in dieser Ambulanz. Ich muss natürlich auch gegenüber PatientInnen, also ich muss es nicht erklären, aber es kann natürlich gerade in OP-Zeiten sein, dass ich mal länger nicht da bin. Das ist die einzige Herausforderung. Wie schafft man es dann selbst, stabile Therapien zu halten, wenn man immer mal wieder weg ist. Aber meine KollegInnen und ArbeitgeberInnen, die sind total zugewandt. Und das habe ich auch an der Stelle gemerkt, wenn ich von der Seite weniger Druck bekomme und mehr Gestaltungsräume im Sinne von, okay, wie kann diese Krankheit hier Platz bekommen? Was können wir tun? Also dann wurde für mich Homeoffice eingerichtet, dass ich eben auch mal, wenn ich mich sonst krank gemeldet habe, weil ich nicht zur Arbeit konnte, weil der Fuß wehtat, dann eine Möglichkeit ist, okay, du hast den Laptop zu Hause, dann kannst du auch mal Online-Therapie machen. Dass ich einen Stehschreibtisch habe, um einfach immer wieder zwischendurch irgendwie den Körper mobilisieren zu können. Da hat mein Arbeitgeber mir echt viel ermöglicht, wodurch die Krankheit ein bisschen mit dabei sein kann. So. Und das war, ja, Game Changer.
Aber so prinzipiell kannst du eigentlich alles noch machen. Also ich habe eine Freundin, es ist eine gute Bekannte, die hat auch Rheuma. Das wurde allerdings sehr, sehr viel später entdeckt. Die muss tatsächlich bei Hotels immer anrufen und sagen, also sie braucht Hilfe, weil sie die Kraft in den Händen nicht hat, eine Hoteltüre aufzumachen oder überhaupt Klinken zu drücken. Also das ist wirklich, ich meine, man macht sich gar nicht klar, wie oft man im Leben Klinken drücken muss, um aus einer Tür herein oder rauszugehen. Ja, also das ist, oder wie viel man mit den Händen macht, was sie alles überhaupt nicht machen kann. Aber diese kontinuierlichen Einschränkungen, die hast du nicht, die kommen dann eher so schubhaft.
Genau, die kommen dann in den Schüben und da werde ich auch wieder dran erinnert, genau wie du sagst, ne, was die Hände alles machen, merkt man dann, wenn es nicht mehr geht. Genau, aber sonst bin ich dazwischen, also abgesehen davon, dass ich ein Grundproblem eben an den Füßen habe, weil dort was wächst, was da nicht sein sollte und das natürlich auch Raum einnimmt. Das heißt, das ist schon ein Grundschmerz, den ich habe und den muss ich wiederum insofern berücksichtigen, dass ich eigentlich, wenn andere Menschen gucken müssen, dass sie ihr Schrittziel erreichen, ich muss gucken, dass ich es nicht erreiche. Ich darf eigentlich nicht zu viel laufen, damit ich nicht mehr sozusagen diese Stellen mobilisiere. Genau, aber ansonsten kann ich eigentlich alles machen.
Und was für Sport machst du denn?
Ich bin tatsächlich, also das war dann auch in dem Zusammenhang, wo ich dann wirklich begriffen habe, das war dann vor 2 Jahren, dass ich echt diese Knoten immer einplanen muss. Da habe ich eigentlich Laufsport gemacht, weggeschmissen, das Zeug, die Schuhe und alles. Jetzt fahre ich Rennrad. Genau.
Aber das gibt doch auch einen Druck auf die.
Ja, aber das geht besser. Also ich laufe ja dabei nicht und mittlerweile eben mit Rennradschuhen, die eingeklickt sind, damit halte ich den Fuß meistens eben stabil, sodass eben die Motorik relativ ruhig bleibt. Dann ja.
Jetzt hat mir mal eine Rennradfahrerin,
denkt man gar nicht,
hatten wir noch nie.
Sag mal, du hast es ja ein paar Stellen schon angedeutet, aber wenn du jetzt mal zurückblickst auf die Zeit, Diagnose, Verarbeitung, womit du jetzt alles lebst und leben musst, was würdest du sagen mit Blick auf Leute im Umfeld, was hilft und was soll man stecken lassen?
Als Angehörige sozusagen?
Oder die Freundin, Bekannte?
Ja. Also es hilft, da zu sein, das ist das Wichtigste, dass man da ist und das wirklich mit einer Offenheit. Und man darf selber hilflos sein, das ist doch klar. Also wir sind ja alle Menschen und man macht sich Sorgen. Auch meine Mama hat sich Sorgen gemacht, klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, dass die Hilflosigkeit beim Gegenüber im Vordergrund steht. Denn die Person, die betroffen ist, die muss damit fertig werden. Und es gibt Hilfsangebote für Angehörige. So je nach Stadt gibt es auch Selbsthilfegruppen oder sicherlich auch irgendwelche Foren. Oder man kann sich selber auch therapeutische Hilfe suchen. So, das muss ja dann nicht viel sein. Es können ja entlastende Gespräche sein. Das darf ja irgendwo hin. Aber es ist wichtig, dass man nicht die Person mit der Hilflosigkeit noch überfordert. Denn je nach Veranlagung, also Temperament meine ich, und dafür war ich leider sehr anfällig, will man dann, dass die anderen sich keine Sorgen machen. Man will den anderen nicht zur Last fallen. So. Man will dann die anderen schützen. Und das sind dann eigentlich Ressourcen, die man woanders braucht und wo dann die eigene Verarbeitung zu kurz kommt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wirklich die Person ihren Raum bekommt und das aber auch wichtig ist, manchmal will man auch gerade nicht krank sein. Und manchmal will man vielleicht auch was tun, obwohl in den ganzen Broschüren steht, das sollte man mit Rheuma eigentlich nicht tun. Und wichtig ist wirklich dann nicht kein Machtgefälle aufmachen im Sinne von, oh, das solltest du doch eigentlich nicht tun. Und auch nicht solche Dinge, wie kann es sein, dass du irgendwann nicht mehr laufen kannst oder also so solche Horrorszenarien. Also ich wurde wirklich in verschiedenen Situationen, wo ich gerade eigentlich nicht als Kranke sein möchte, dann irgendwie gefragt, ich habe damals in der Uni-Zeitung gearbeitet und da wurde ich dann irgendwie gefragt, sag mal, kannst du eigentlich noch laufen oder wann sitzt du im Rollstuhl? Oder ich habe einen Kuchen geschnitten und es kam irgendwie die Frage, nee, ich mach das mal, du solltest das doch nicht tun. So, das sind Extrembeispiele, das muss man wirklich sagen, die von einer Person kamen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich das verkneift und dass man wirklich immer miteinander spricht, dass man die Person fragt, was brauchst du? Willst du dich jetzt ablenken? Willst du mal was machen und dich gesund fühlen? Willst du jetzt gerade eine Lösung haben? Darf ich dir helfen? Und darüber in Kontakt kommen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann ganz individuell gucken, um was es gerade geht. Ja.
Ich meine, wenn man das jetzt so zusammenfasst, dann kann man ja schon so ein paar Stellen ganz klar identifizieren, was man viel, viel besser machen könnte, meines Erachtens. Also diese ganze Phase der Diagnostik, also der frühen Diagnostik, auch wenn ich denke nach wie vor, dass das Gesundheitssystem da viel besser ist als andere Systeme, die wir in Deutschland haben. Dieses viel schnellere Vermitteln auch zu kompetenten Ärzten, wenn man zuerst ja doch deutliche Anzeichen sieht, wenn ich mir jetzt überlege, dass das da über die ganze Kindheit schon irgendwie ansatzweise zumindest diagnostiziert wurde, also zumindest so wie du sagtest, ein erhöhtes Risiko hattest, dass man da nicht gleich diese Verknüpfung dahin bekommt. Das ist also so im Gesundheitssystem drin, dann das Finanzielle, was mich jetzt wirklich erschüttert hat, ist, dass solche Krankheitsphasen gar nicht zur Zahl abgefedert sind. Zumindest nicht in der Jugend, wo man noch eigentlich gar kein Arbeitslosengeld beziehen kann, weil man ja noch nicht erwerbstätig war. Es ist ja dann eher eine Art von Grundsicherung. Dieses ganze Soziale, wo du sagst, dieses ist immer noch so von oben herab und auf das Machen, aber nicht auf das Pflegen gerichtet, ja, und das andere hören. Und dann dieses Individuelle, wo man sagt, eigentlich brauche ich nach wie vor das Recht, so eine Selbstentscheidungskompetenz für mich selbst zu entwickeln. Das dauert Zeit, aber dann dieses auch ausüben zu können. Also ich habe ein Recht auf das Ich, bin ich und ich muss das dann auch so machen, wie ich persönlich das Richtige erachte. Neben dem Ganzen, was die Ernährung betrifft und was diese Stressreduktion betrifft, was ich ja auch absolut hochspannend fand. Wenn ich das jetzt gesagt habe und du dein Leben zurückbeamen würdest, würdest du an einer Stelle sagen, da bin ich mir etwas entkommen, da war ich nicht mehr bei mir selbst. Also da habe ich mich verloren, da habe ich die anderen zu arg machen lassen. Ja, das ist ja alles sehr, ich finde, ganz erstaunlich reflektiert und da merkt man ja auch deinen Beruf an, wie du das darstellst, ist ja also super anzuhören und extrem hilfreich, finde ich auch anzuhören. Aber so warst du ja nicht immer. Also wahrscheinlich hat man ja schon am Anfang den anderen eine viel größere Macht gegeben über sich. Oder warst du schon immer so, dass du sagst, die Macht gehört mir, die gebe ich euch nicht? Das interessiert mich noch. Also wie sich das, ob das eine Frage war der Zeit und des sich selbst miteinander auseinandersetzens mit der Krankheit? Oder, ja.
Also an der einen Stelle habe ich gerade gedacht, doch, ich war schon so, dass ich mir meine Macht nicht habe nehmen lassen. Das hatte aber einen hohen Preis. Also nämlich immer, wenn ich das Gefühl hatte, Menschen wollen mir reinreden, Menschen wollen mir was sagen, egal von welcher Seite, habe ich mir nichts sagen lassen. Ganz grundsätzlich.
Also
grundsätzlich.
Auch unabhängig von der Krankheit.
Ja, nee, das nicht. Also schon in Bezug auf die Krankheit doch. Also da war es schon so, da habe ich schon ein hohes Autonomiebedürfnis verspürt. Und das musste sich schon erst entwickeln, dass ich auch Hilfe annehmen kann. Also, dass ich darin auch Hilfsangebote sehen kann und die auch annehmen kann. Aber ich habe mittlerweile ein feines Gespür dafür, wenn das kein Hilfsangebot ist, sondern wenn jemand anderes da vielleicht noch andere Motive mit dahinter hat oder ich das in dem Moment auch einfach nicht hilfreich finde. Und auch da wieder, wie gesagt, mir das Einverständnis so vorher gefehlt hat. Genau. Das hat sich verändert, aber so mir selbst abhanden gekommen. Also ich würde schon sagen, in den ersten Monaten nach der Diagnose war das definitiv der Fall. Also wenn ich daran zurückdenke, wie eifrig ich dann in der Uni war und nachts war ich feiern. Ich habe auch kaum noch geschlafen und habe irgendwie um alles in der Welt versucht, ein anderes Ich zu kreieren, als das, womit ich mich eigentlich konfrontiert sah. Also es war so ein richtiges, wenn ich wieder zu dem Bild des Wassers zurückgehe, jetzt würde ich die ganze Zeit irgendwie vor was wegschwimmen und es ist super anstrengend.
Gegen Stromanlage.
Ja, genau. Und eigentlich werde ich immer wieder zurückgepfeffert und das war hoch anstrengend und ich würde schon sagen, da bin ich mir selbst abhanden gekommen und gleichzeitig glaube ich, dass das ging auch gar nicht anders und ich habe mich ja auch wieder eingefangen bekommen. Ja, aber das, da war ich sehr verloren, doch.
Mhm. Und wie blickst du jetzt in die Zukunft vielleicht so als Schlussfrage?
Doch grundsätzlich positiv. Also ich habe jetzt nach 11 Jahren eine gute Beziehung mit meinem Körper und ich habe mittlerweile verstanden, dass wenn er wehtut, muss ich nichts tun, um die Schmerzen wegzubekommen. Das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, dann zu hinterfragen, was braucht mein Körper jetzt? Und bin ich bereit, und zwar vollumfänglich, heute Rücksicht darauf zu nehmen, dass mein Körper da heute wehtut? Was kann ich heute tun, um ihn da mitzunehmen und eben nicht mein, wie kann man sagen, die Krankheit an das Leben, sondern das Leben an die Krankheit anzupassen. Genau, so rum. Also, dass die Krankheit Platz bekommt. Und das habe ich auf einem echt harten Weg, aber auch mit viel Unterstützung. Und darüber hatten wir nicht gesprochen, aber das kann ich an der Stelle nochmal benennen, auch Psychotherapie. Also, das finde ich an der Stelle auch wichtig. Auch Psychotherapeuten machen Psychotherapie für sich selbst. Das hat geholfen nach vielen Jahren.
Das hatte ich mir eben noch aufgeschrieben, weil ich habe ja lange in den USA gelebt und alle meine Kommilitoninnen und später auch Kolleginnen sind also wirklich wöchentlich in eine Psychotherapie gegangen. Das war für mich damals als junge Frau ganz merkwürdig, weil in Deutschland es ja doch noch stigmatisiert ist. Ich glaube, es ist auch, also es war damals so in den 90er, 80er Jahren extrem stigmatisiert. Da musste es einem ganz schrecklich gehen und um Gottes Willen, der braucht einen Psychotherapeuten oder die. Das hat sich vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber noch nicht so, dass wir diese Selbstpflege, und es ist ja im Prinzip gar nichts anderes, systematisch in unser Leben einbauen. Und da muss man ja nicht krank dafür sein. Das hilft ja auch bei dem, was wir jetzt zunehmend sehen, diese Mental Overload, diesen Überstress-Personen, die tatsächlich sich auch kaputt machen, die dann auch in eine psychische bedingte Vorverrentung, und da arbeite ich im Moment ein bisschen drüber, reingehen. Also vieles von dem, was du gesagt hast, gilt ja ganz, ganz allgemein auch für gesunde Personen, dass man einfach mehr auf sich hört und nicht sich dem Leben anpasst, sondern sich auch ein bisschen mehr nach oben und nach vorne rückt.
Ja, wir haben heute wieder echt einiges gelernt und mehrere Takeaways gerade nochmal festgehalten. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Offenheit, auch die Bildhaftigkeit, mit der du darüber gesprochen hast, und viel Glück für die weitere Reise in deinem Leben.
Das wünsche ich auch.
Vielen Dank.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video nun übrigens auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gern eine gute Bewertung.